Wir feiern heute den vierten Advent. Die Erwartung auf das Weihnachtsfest steigt. Zumindest bei den Kindern. Und bei denen, die es sich so wie Kinder nicht abgewöhnt haben, sich auf etwas zu freuen und Gutes zu erwarten, auch wenn es vielleicht gerade stressig ist oder nicht alles gut zu laufen scheint. In unserer Welt ist uns ja vieles vor Augen, was nicht gut ist. Möglicherweise bewegt dich das auch im Blick auf dein eigenes, persönliches Erleben. Man könnte bei allem, was uns so geschieht als Menschen und was wir so anrichten, ja durchaus fragen, wie man sich überhaupt noch auf etwas oder über etwas freuen soll. Wir betrachten heute als Grundlage für die Predigt Worte des Missionars Paulus. Diese Worte sind dazu geeignet, die dunklen Wolken von unserer Seele zu vertreiben. Oder anders ausgedrückt, durch die Wolken hindurch die Sonne sehen zu können, auch wenn sie gerade nicht unser Leben zu leuchten scheint. Paulus schickt uns dafür jetzt kein Ticket für einen Urlaub auf Gran Canaria, sondern er richtet uns aus, was der lebendige Gott uns angesichts unseres Lebens und angesichts seiner Wirklichkeit zu sagen hat. Wir hören aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7, beziehungsweise wir können alle auch mitlesen. Unser Thema lautet Freude unter allen Umständen. Paulus schreibt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Freude unter allen Umständen, habe ich getitelt. Ein kleiner Satz in diesem Text ist genau genommen das Entscheidende. Vermutlich ist der Text auch deshalb im Advent uns hier vorgelegt. Der Herr ist nahe. Wir werden in der Adventszeit ja besonders daran erinnert, und das ist auch zunächst gemeint, es dauert nicht mehr lange und dann kommt Jesus wieder. Der Herr ist nahe, Jesus kommt bald. Ist nah dran jetzt. Der Herr ist nahe, spricht aber auch von räumlicher Nähe. Paulus hatte das mal in Athen so gepredigt, keinem von uns ist Gott fern. Mit anderen Worten, habe ich mal im Deutschunterricht gelernt, man soll sagen, was man sagen will, der Herr ist nahe. Jesus hat das selber auch so ausgedrückt. Ich bin bei euch an jedem Tag bis ans Ende der Zeit. Unser Gott ist bei uns, in jeder Lage und an jedem Ort. Das allein kann unserem Leben einen ganz anderen Ton verleihen und uns für unsere Lebenslagen eine ganz andere Sicht vermitteln. Mit diesem Wissen lädt Paulus zur Freude ein, zu einer Freude, die unter allen Umständen trägt. Wie das aussieht und was er damit meint, zeigt er uns, so habe ich jedenfalls eingeteilt, in vier Punkten. Freude unter allen Umständen. Erstens, lass dich von der Freude an Jesus tragen. Zweitens, lass andere erfahren, wie gut Gott ist. Drittens, lass Gott für dich sorgen. Viertens, lass dich von Gottes Frieden bestimmen. Wir beginnen mit, lass dich von der Freude an Jesus tragen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Alle Wege, wird bei Luther übersetzt. Es soll sagen, also jederzeit, immer und unter allen Umständen. Wie kommt man denn zu so einer Aufforderung? Freude kann man doch nicht befehlen, oder? Ja, du freu dich mal.
Ich freue mich auch. Schließlich.
Das Entscheidende liegt auch hier wieder in dem kleinen Zusatz. Und da merken wir, der Text ist davon durchzogen, in dem Herrn. Also in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Freu dich durch Jesus Christus, das kann auch instrumental gemeint sein. Mit Jesus tritt Gottes Freude in unser Leben. Natürlich, und deshalb fällt uns das auch so schwer, uns das befehlen zu lassen, ist hier nicht so eine oberflächliche Freude gemeint, die wir vielleicht uns mit Spaß oder Vergnügen sonst beschaffen. Zu der Freude, die Jesus schenkt, gehört selbstverständlich auch die Freude daran, was Gott uns, mit seiner Welt, die er uns gegeben hat, so alles zukommen lässt mit der Schöpfung. Natürlich. Und wir tun gut daran, uns mal in Ruhe darüber klar zu werden, wie gut wir es haben. Mit unseren Umständen. Dass wir jetzt nicht hungern, zum Beispiel. Ist nicht selbstverständlich in unserer Welt. Dass wir vieles sogar im Überfluss haben. Dass wir eher das Problem haben, zu dick als zu dünn zu werden, zum Beispiel. Das zeugt ja von Überfluss. Und Gott hat den Überfluss auch in die Schöpfung schon reingelegt. Da ist nicht nur das, was gerade nötig ist. Aber es ist nicht selbstverständlich, das auch so zu erleben. Dass wir gerade nicht im Krieg oder auf der Flucht sind, das ist Grund zur Freude. Wir leben relativ behütet und sicher. Aber von diesen Umständen hängt die Freude, von der Paulus spricht, überhaupt nicht ab. Das ist das Spannende, diese Freude an Jesus. Viele in unserer Gesellschaft suchen ja so nach kurzfristigen Glückserlebnissen, nach dem Kick, sagen wir ja mitunter. Mir kommt das immer wieder so vor, als ob die Sehnsucht danach, und manchmal kann man es vielleicht sogar auch als eine Sucht ansehen, danach so steigt, weil viele Menschen in ihrem Leben keinen Sinn erkennen können. Oder weil sich viele, obwohl sie unter vielen anderen sich bewegen, sich doch einsam vorkommen. Denn wer hat wirklich Interesse an mir? Und dass Menschen es satt haben, sich nicht mal so richtig am Leben freuen zu können, sondern immer im Hinterkopf zu haben, aber es gibt auch die schlechten Dinge. Die lauern schon hinter der nächsten Ecke oder sind schon hervorgetreten. Die Freude verfliegt immer wieder so schnell, sie ist so zerbrechlich. Deswegen spricht Paulus von einer anderen Freude. Die Freude an Jesus geht tiefer. Und jetzt wenden wir natürlich immer ganz gerne ein. Das ist ja bei allen Dingen so, die wir in der Bibel lesen, gibt es immer den inneren Widerspruch. Und wenn Paulus etwas schreibt, höre ich diesen Widerspruch noch öfter, wo man meint, ja, hat ja nicht Gott selber gesagt, beziehungsweise Jesus nicht, das war ja nur Paulus, wer weiß, was der da, den da gerade geritten hat. Ja, wir sagen dann, ich habe ja gewusst, Paulus, dass du keine Ahnung vom Leben hast. Wie soll man sich denn bitte jederzeit freuen? Was weißt du denn schon? Manche Menschen haben das schwer im Leben. Da nützt uns keine Mallorca-Urlaub-Mentalität. So nach dem Motto, es ist alles schön. Im richtigen Leben hat man doch nicht jederzeit Grund zur Freude. Oder? Damit stoßen wir zu den Umständen vor, die dem Text einen ungeahnten Tiefgang geben. Dieser Text ist übrigens, wenn ich so Schulungen halte, wie kann ich Andachten halten, predigen und so weiter, das ist immer mein Hauptanschauungsbeispiel dafür, wie es sich lohnt, darauf zu gucken, unter welchen Umständen hat er das eigentlich geschrieben. Paulus schreibt diesen Brief nicht im Wohnzimmer auf dem Sofa. Auch nicht im Liegestuhl auf einer Urlaubsinsel. Er kommt auch nicht gerade nach einem tollen Film aus dem Kino und ist noch so im Überschwang, so nach dem Motto, ach Mensch, ist das alles toll. Freut euch doch auch mal, weil ich mich gerade freue. Nein, Paulus befindet sich an einer Kette in einer feuchten, dunklen, kalten Gefängniszelle. in diesem Moment. Die waren auch nicht so ausgerüstet wie heutige, wo es gewisse Standards gibt, die eingehalten werden müssen. Das hat niemanden interessiert. Sein Prozess läuft auf Hochtouren und keiner kann sagen, was dabei herauskommt. Er könnte auch sein Leben verlieren. Die ganze Bandbreite ist möglich. In dieser unangenehmen, ungemütlichen und unsicheren Lage schreibt er diese Worte. Seine Aufforderung zur Freude an Jesus ist durchzogen von einem tiefen Vertrauen darauf, dass dieser Jesus ihn auch jetzt in der Hand hat, was auch immer Menschen jetzt mit ihm machen oder ihm zustoßen könnte. Und er sieht trotzdem Grund zur Freude. Und nun ist das griechische Wort für Freude sprachlich verbunden mit dem Wort für Gnade. Freuen heißt Chairo, Gnade heißt Chara. Nee, das ist die Freude. Charin heißt Gnade, genau so. Das ist direkt verbunden. Freude an Jesus ist zuerst die Freude daran, dass er uns liebt und dass er gnädig mit uns umgeht. Denn das ist das am wenigsten Selbstverständliche in dieser Welt. Gott liebt uns so, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. In der ersten Weihnacht ist er in ihm in unsere Welt getreten. Und dann hat er sich das Leben von uns Menschen nehmen lassen, damit er uns sein Leben schenken kann. Dann ist er von den Toten auferstanden. Dieser Jesus ist nun unsichtbar und jederzeit bei uns. Dieser Jesus. Nicht ein guter Lehrer, der mal gute Sachen gesagt hat. Und wenn man sich dran halten würde, diese ganzen Konditionalverben verraten uns ja, wir würden und sollten und müssten und so. Wenn man das mal würde, dann wäre es ja auch gut. Nein, dieser Jesus ist bei uns. Dieser Jesus, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, der ist bei uns. Der uns so liebt und der nur gute Gedanken über uns hat, der ist bei uns. Und jedem, der ihm glaubt, bereitet er eine Wohnung im Himmel. Dort sollen wir dann ungetrennt mit dem liebenden Gott zusammenleben. Zu diesem ewigen Leben, ohne Tod, ohne Leid, ohne Krieg, ohne Hass und ohne Neid und was wir sonst noch alles so an lebenszerstörenden Äußerungen kennen, lädt Jesus nun seit 2000 Jahren jeden Menschen ein. Und zwar so lange, bis er zum zweiten Mal kommt. Und wir dürfen bei dieser Einladung mitmachen. An jedem Tag und in jeder Lage ist er bereit, uns mit seiner Liebe und Macht zu helfen. Das ist Grund zur Freude. All das, sagt Paulus, ist Grund zur Freude für den, der sich von Jesus gefallen lässt. Der Herr ist nahe. Das vermittelt Paulus in allem Schmerz, den er erlebt, Grund zur Freude. Und diese Freude an Jesus macht auch fähig, in schwierigen Lagen Freude zu erfahren. Und dann auch nicht nur an sich selbst, sondern auch an andere zu denken. Paulus ermutigt uns, die Freundlichkeit, die wir Christen durch Jesus erfahren, in allen Lebenslagen auch an andere weiterzugeben. Das ist der zweite Punkt. Lass andere erfahren, wie gut Gott ist. Ich sage das ja gerne so, Gottes Liebe ist ein fließendes Gewässer. Man darf es nicht für sich behalten, sonst steht es ab und stinkt. Sie gilt jedem Menschen. Deshalb ist es angemessen, dass wir Gottes Zuwendung und wie er uns alle Schuld vergibt, auch an andere weitergeben. Eure Güte oder auch Milde kann man übersetzen, lasst allen Menschen bekannt werden, sagt Paulus. Wir haben sie erfahren. Es ist also Gottes Güte, aber die durch uns durchgeht. Also anderen Menschen vergeben. Fehler nicht aufs Butterbrot schmieren, sondern dafür sorgen, dass man sie ausräumen kann. Dazu gehört mitunter auch, sie konkret anzusprechen. Ja, das ist wichtig. Aber wichtig ist, dass unser Herz noch für den anderen schlägt. Und dass wir die Gemeinschaft mit ihm wieder wollen. Denn Gott gibt uns nicht auf. Andere darauf anzusprechen, was zwischen uns nicht stimmt, hat zwar nicht immer leider, wenn man nur mal einem eine reinwürgen will, dann natürlich nicht, aber hat normalerweise damit zu tun, dass wir uns um den anderen bemühen, also hat mit Liebe zu tun, mit dieser Güte. Ja, wenn wir Böses dadurch unterstützen, dass wir so tun, als wäre es nicht da oder es auch noch gut nennen, dann zerstört das noch mehr das Leben, als es ohnehin schon tut. Aber der Grundton ist, Gott gibt uns nicht auf. Und er gibt auch keinen anderen Menschen auf. Er geht ihnen nach. Er bleibt für sie eingestellt. Und an unserem Umgang mit anderen Menschen möchte Jesus ihnen zeigen, wie er mit Menschen umgeht. Der Herr ist nahe. Bedeutet ja auch, dass er uns nah ist. Gott ist Menschenfreund und in Jesus ganz nah gekommen. Er macht nichts lieber, als in jedem Moment bei dir zu sein. Ich glaube auch, dass du keinem Menschen eine größere Freude erweisen kannst, als dass du gerne bei ihm bist. Gott macht das so. Der empfindet das so. Der ist so. Er kann uns leiden und er kann für uns leiden. Er gibt uns, was wir brauchen. Nun können wir anderen Menschen auch nah sein, ja sogar am Nächsten. Das ist ja aus meiner Sicht eigentlich die Bedeutung der sogenannten Nächstenliebe. Nicht alle lieben, die mir sowieso schon nah sind oder von sich aus mir nahe kommen, sondern ich komme dem anderen nahe, weil ich mich für ihn öffne, weil ich mich zu ihm geselle, weil ich mir das, was ihn bewegt, aufs Herz nehme, weil ich ihn mir nahe sein lasse. Der katholische Theologe Paul Michael Zulehner hat mal auf einer Konkurrenz gesagt, und dieser Satz ist fast unschlagbar, wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Menschen wieder auf. Deswegen liebe ich so diesen Ausdruck, in Gottes Liebe eintauchen. Das als Lebenselement zu haben. Ja, und dann tauchst du bei den Menschen wieder auf. Dass wir selbst aber nicht zu kurz kommen, zeigt Paulus als Drittes. Lass Gott für dich sorgen. Nun gibt es ja in unserer Welt genügend Gründe, schwarz zu sehen. Sich von Schwierigkeiten drücken zu lassen. Mit den Gedanken darum zu kreisen, was nicht stimmt oder was alles passieren könnte. Ob es je passiert, interessiert uns da nicht. Hauptsache, wir können uns schlecht fühlen. Das sind ja Sorgen. Nicht die Gründe an sich sind Sorgen, sondern was wir damit anfangen. Wir kreisen gedanklich darum und gehen davon aus, das könnte schlecht laufen. Oder wenn man schon noch ein pessimistischer von Grund aus eingestellt ist, das wird schlecht laufen. Das lähmt alles. Das macht alles kaputt. Natürlich kann man dann, freut euch in dem Herrn, jederzeit nicht hören. Denn es gibt ständig Grund, dass uns die Freude verdorben wird. Wir werden runtergezogen. Die Gemütsverfassung verdunkelt sich. Außerdem werden wir von dem kreisenden Sorgen dafür verschlossen aufzunehmen, was andere Menschen bewegt. Sogar dafür, und so hat Jesus das seinen Jüngern auch mal deutlich gemacht, aufzunehmen, was er ihnen mitteilen möchte. Und nun kennt Paulus ein Mittel, die drückende Kraft der Sorgen zu entmachten. Es kommt darauf an, wo du hinguckst. Woher du erwartest, was für dich wichtig ist. Wir funktionieren ja so, dass wenn wir irgendwo was hören, gucken wir dahin. Obwohl wir ja erstmal nur ein Geräusch vernommen haben. Das würden wir ja auch so weiter tun. Nein, wir gucken und sind orientiert. Das finde ich spannend. Wo guckst du hin. Da ist nämlich alles dann drauf ausgerichtet. Und jetzt sagt Paulus, ja, du hast dir jetzt lang genug deine Gründe zur Sorge angeguckt. Nun, guck mal nach oben. Ich erinnere mich jetzt gerade spontan an eine Führung, die ich an meinem theologischen Seminar erhalten habe. In den ersten Tagen, als wir dort ankamen, hat uns ein Dozent übers Gelände geführt. Leider war der Dozent nur ein Jahr da, mit dem hätte ich gerne noch viel mehr zu tun gehabt. Das war ein Mensch, der in seinem Leben ganz Schweres erlebt hat und eine Freude an Jesus ausgestrahlt hat. Das war für mich unfassbar. Und oben über dem einen Haus, wo wir immer gegessen haben, steht, ich meine, das müsste heute da noch stehen, wer traut sich das wegzumachen, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt aus Psalm 100, den wir vorhin gelesen haben. Dienet dem Herrn mit Freuden. Und dann gingen wir zu dieser Schwelle in dieses Haus rein, kein Mensch rechnet mit irgendwas, und er sagt, stopp. Immer erst nach oben gucken, sagt er. Das ist mir hängen geblieben. Immer nach oben gucken. Und das sagt Paulus jetzt auch. Gott will dich hören. Du sollst das, was dich bewegt, vor ihm bekannt werden lassen. Nicht, als ob er das nicht schon wüsste, aber er will dich hören. Du darfst es aussprechen. Alles, was dich bewegt, ist ihm wichtig. Und er wird das Richtige damit anfangen. Da wächst eine Unbeschwertheit im Leben. Denn Gott gibt gerne. Wir können bei ihm bitten, was wir wollen. Es gibt dafür keine Grenze. Manchmal tun wir so, als wäre Gott arm. Und mit unserem Bitten überfordert. Man darf nicht so viel. Gestern habe ich ja auch schon. Er kann ja nicht heute auch noch. Ja, das kennen wir, weil das Bankkonto unserer Eltern, vermutlich bei den meisten jedenfalls, immer begrenzt war. Aber Gott gehört die ganze Welt. Ich sag mal, und das ist ja noch längst nicht alles. Der macht einfach, was er haben will. Der wird nicht arm, weil er dir etwas gibt. Wo denken wir eigentlich hin? Wenn du nicht bekommst, was du dir gewünscht hast, dann liegt es nie daran, dass Gott sich das nicht leisten kann. Sondern höchstens daran, dass das, was du wolltest, nicht das Beste für dich ist. Dass das noch zu wenig war. Daran könnte es höchstens liegen. Oder, dass die Zeit dafür noch nicht die richtige ist. Wenn du Gott gesagt hast, was du brauchst, dann ist das seine Sache. Du kannst tun, was dein Beitrag ist, was er dir aufgetragen hat. Wir wissen in der Regel, was Gott uns sagt zu unserem Leben. Und dabei kannst du dann Gott überlassen, was aus deinen Bemühungen wird. Auch das gibt eine Leichtigkeit. Und du kannst Gott auch überlassen, worum du dich gar nicht bemühen kannst. Auch hier nochmal wieder ein Zitat, das habe ich aber nicht abgedruckt, von der Holländerin Corrie ten Boom, die mit ihrer Familie in einem KZ war. Sich sorgen heißt Gottes Last auf die eigenen Schultern nehmen. Sich sorgen heißt Gottes Last auf die eigenen Schultern nehmen. Das heißt, du trägst, was nur Gott tragen kann und was Gott tragen will. In diesem Wissen können wir Gott auch danken. Das geht auch in jeder Lage und unter allen Umständen. Deswegen empfiehlt Paulus das nicht nur hier, sondern an vielen Stellen. Denn dass Gott für uns da ist und uns hört und das Beste für uns macht, gilt auch dann, wenn es schwierig wird und wir uns das nicht vorstellen können. Das Gebet ist Ausdruck des Vertrauens, dass Gott für dich sorgt. Und dann kannst du auch das Geheimnisvolle erfahren, was kein Mensch erklären kann, nämlich Gottes Frieden. Lass dich von Gottes Frieden bestimmen. Paulus sagt, dein Herz, deine Seele kann Ruhe finden. Gottes Frieden ist zuerst der Blick darauf, dass Gott zwischen uns und sich Frieden gemacht hat, als Jesus am Kreuz starb. Da wird deutlich, dass und wie Gott für uns ist. Und wenn Gott für uns ist, das sagt er an anderer Stelle, der gleiche Autor, dann kann niemand gegen uns sein. Wer will denn jetzt kommen? So kannst du jedem und allem entgegensehen. und ins Auge sehen. Gerade deshalb können wir anderen Menschen ihre Schuld, ihr Versagen, ihre Bosheit gegen uns und andere vergeben. Gerade deshalb, weil sie uns nie schaden können. Egal, was sie tun. Es ist manchmal unfassbar, unvorstellbar, aber dieser Friede übersteigt eben unser Denkvermögen. Wir können auch so für andere Menschen da sein, denn dann breitet sich Gottes Frieden auch noch aus von ihm zu uns und dann in unsere Beziehungen, in denen wir leben. Gottes Friede bedeutet, durch Jesus ist zwischen Gott und uns alles gut. Und Jesus macht alles gut, manches schon in dieser Welt, alles, wenn er noch einmal kommt. Du musst nicht alles verstehen, denn Gott versteht alles. Sein Friede übersteigt unser Denkvermögen. Und Gott hat dich in der Hand und hat dich erlöst, auch wenn in deinem Leben nicht alles geklärt und gelöst ist. Wo wir Gottes Nähe und Zuwendung zu uns ernst nehmen, wird sein Friede erfahrbar. Und das bewahrt uns, dass wir bei Jesus bleiben. An dieser Stelle bin ich unendlich froh, dass ich in meinem Leben Kinder beobachten konnte. Das ist wohl am tiefsten, wenn man eigene hat, das geht aber auch mit anderen Kindern. Wenn sich ein Kind etwas nicht traut und deshalb irgendwo nicht hingehen oder nicht mitmachen will, was meiner Erfahrung nach immer wieder vorkommt, je nach Kind natürlich öfter oder weniger oft, aber wenn das mal so auftritt, dass ein Kind etwas sich nicht traut, dann hilft etwas und manchmal nur eins, dass Mami oder Papi mitkommen. Das finde ich so bezeichnend. Es ist schön und es ist verrückt zugleich. Nur weil die Eltern dabei sind, ändert sich für das Kind alles. Dabei hat sich vielleicht noch gar nichts geändert an den Umständen. Was sie dann später mal erst erfahren ist, dass Papi und Mami auch gar nicht vor allem schützen können. Das allerdings kann der Vater im Himmel. Insofern stimmt es für uns noch tiefer und ist wieder nur so ein schwaches Bild eigentlich dafür, was zwischen Gott und uns gilt. Und dann macht das Kind, also es geht dann dorthin und es macht genau dasselbe, was es machen würde, wenn Papi oder Mami nicht dabei wären. Aber plötzlich geht's. Für das Kind ist alles anders. Deshalb sagt Paulus, der Herr ist nahe. Und er kommt auch wieder noch einmal, um alles gut zu machen für die, die ihm glauben. Und Advent bedeutet, wir erwarten Jesus und wir rechnen jetzt schon mit ihm. Und gestalten unser Leben entsprechend, weil er jetzt schon in allem der Entscheidende ist. Freude unter allen Umständen. Lass dich von der Freude an Jesus tragen. Lass andere erfahren, wie gut Gott ist. Lass Gott für dich sorgen. Lass dich von Gottes Frieden bestimmen. Wir lassen das gleich nochmal stehen. Ich habe noch eine Folie mit einem Text, den ich noch lesen möchte. Was bedeutet es nun, an Christus zu glauben? Freude oder Traurigkeit? Stärke oder Schwachheit? Gewinn oder Verlust? Glücklich sein oder leiden? Frieden oder Kampf? Beides. Und das Erste mitten im Zweiten. Amen.